95%, der KMU-Podcast aus der Praxis für die Praxis. Informationen für kleine und mittelständige Unternehmen. Heute Ihr Gastgeber, Guido Reusch. Herzlich willkommen zum Podcast 97% KMU. Mein Name ist Guido Reusch, ich bin selber Unternehmensberater und heute Gastgeber von 97% KMU. Mein Gast ist Dr. Christian Kegler, Patentanwalt und Physiker. Herzlich willkommen, Chris.
Hallo Guido, freut mich.
Jede gute Idee ist auch ein gutes Asset. Das war so ein bisschen unser Thema. Wir wollen heute über Schutzrechte, Patente, vielleicht Markenrechte und Designrechte sprechen. Also alles, was mit Schutz von Ideen im weitesten zu tun hat. Du bist selber Physiker, promovierter Physiker und Patentanwalt. Und als ich das erste Mal gehört habe, da hatte ich schon das Gefühl, das ist vielleicht ein Gegensatz. Habe ich was falsch verstanden? Habe ich irgendwas vergessen, wenn ich dich jetzt
vorgestellt habe? Nee, also danke für die freundliche Vorstellung. Und ich glaube, ich verstehe schon, was du mit diesem Widerspruch meinst, weil der Großteil der Leute, die Physik machen, die sagen, boah, präzise Sprache, nichts für mich, ich schreibe eine Formel hin, da fühle ich mich wohl. Für mich war es tatsächlich so, dass das den Reiz ausgemacht hat, oder ich habe mit großem Spaß über neue Ergebnisse auf Konferenzen erzählt, und es war aber klar, dann bist du danach wieder ein Jahr im Labor. Und als Patentanwalt kannst du Freude an aktueller Technik oder Technologie verbinden mit präziser Sprache. Und das war für mich einfach ein Match. Ja, und so bin ich da gelandet, noch an der Seite. Ich bin kein Jurist mit den beiden Staatsexamen, wie die Jurastudenten das machen, sondern das sind alles Patentanwälte, sind alles Leute, die ein technisches Studium haben und die dann ein spezielles Studium für Patentanwälte machen, das so mal über den Daumen vielleicht ein halbes Jurastudium ist. Zugeschnitten auf genau die Bereiche, die du vorhin genannt hast, Marken, Designs und solche Geschichten, unlauterer Wettbewerb und so weiter.
Darfst du denn dann jemanden vor Gericht vertreten? Also bei Anwalt stelle ich mir auch immer vor, die gerichtliche Vertretungsbefugnis. Geht das bei dir dann auch?
Das ist genau geregelt. Also du kannst zum Beispiel, wenn ein Patent erteilt ist, kannst du sagen, das gehört widerrufen oder soll nichtig geklagt werden. Diese Klage passiert vor dem Bundespatentgericht. Da sind alle Patentanwälte zugelassen. Sogar bis zum BGH. Da besteht die Vertretungsbefugnis. Wenn wir jetzt aber über Patentverletzung sprechen, dann ist es in Deutschland so, dass das immer in Kooperation mit Rechtsanwälten passiert, wobei es eine Ausnahme gibt, und das ist das sogenannte Unitary Patent Court, in dem europäische Patente mit einheitlicher Wirkung verhandelt werden. Da ist es dann wirklich so, dass es ein für ganz Europa oder für eine bestimmte Zahl von Ländern gültiges Patent gibt. Und wenn es gelingt, dieses am Unitary Patent Court zu Fall zu bringen, dann sind alle Patente weg. Traditionell war es so, man meldet beim EPA an und dann hat man ein europäisches Patent, das erteilt wird. Das zerfällt dann in Länderpatente. Und wenn es dann zum Rechtsstreit kommt, dann ist es im schlimmsten Fall so, dass man jedes dieser Länderpatente kaputt machen muss mit einem Patentverletzungsstreit oder Nichtigkeitsstreit in all diesen Ländern. Natürlich wird man sich irgendwann einigen, aber das ist sehr aufwendig. Das wird jetzt leichter. Gleichzeitig ist das Risiko halt auch höher, dass das Patent verloren geht. Und meine Vertretungsbefugnis ist da genau geregelt für bestimmte Bereiche. Ich würde sagen, ich habe etliche streitige Verfahren in Kanzleien gemacht auf ziemlich hohem Niveau, aber ich würde sagen, meine Stärke ist tatsächlich, neuen Ideen Raum zu geben, und das heißt wirklich, mich um die Patentgestaltung, die Erteilung und die Prosecution, wie man sagt, zu konzentrieren, um zu gucken, dass da ein Patent ist, das wirklich dem Geschäft nützt. Das ist, würde ich sagen, der Fokus meiner Arbeit.
Du hast gerade schon verschiedene Länder angesprochen. In der EU sehe ich da eigentlich noch eine ziemliche Harmonisierung. Aber wenn ich an asiatische Länder denke und ich spreche es jetzt mal klar aus, an China denke, bringen denn da irgendwelche Patente noch etwas? Wenn ich immer sehe, wer da den Plagiarius verliehen bekommt, diesen goldenen Zwerg, weil er wieder irgendeine Kettensäge zu 99% imitiert hat, nachgebaut hat. Das sind doch Sachen im Markenschutz, die sind die in China noch durchsetzbar oder ist das alles nichts mehr wert?
Also es ist die Antwort ist nicht ganz so leicht. Man muss über die letzten Jahre ganz klar sagen, auch China hat verstanden, dass Patente irgendwie zu respektieren sind. China fördert massiv, dass chinesische Unternehmen Patente anmelden, ganz egal wie dünn sie sind. Man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass ein Rechtsstreit in China einfach Geld kostet und wir sind halt die Langnasen, die eben nicht Chinesisch sprechen. Ja, und das, du bist immer der Ausländer, deswegen kannst du dir nie ganz sicher sein, wie ein Gericht entscheidet, oder du musst wirklich, oder daneben zusätzlich musst du eine ganze Menge Geld in die Hand nehmen, deine Rechte da durchzusetzen und hast natürlich dieses Risiko, dass du zwar eine Klitsche zumachst, aber dann halt eine andere zwei Häuser weiter wieder aufmacht. Also China ist nicht so schwierig, aber ich würde sagen, auch da gibt es Möglichkeiten, nur um in China was machen zu können, brauchst du halt auch ein Schutzrecht. Und ich habe ein Unternehmen betreut, die in Europa ziemlich stark sind für Vorhänge, Jalousien, Markisen und so weiter. Die haben einen schönen Plissé-Vorhang entwickelt, den haben wir auch angemeldet in Deutschland und Europa. Und dann sagt mir der Geschäftsführer ganz begeistert, Herr Kegler, ich hab jetzt einen Hersteller in China gefunden und es klappt alles super. Und die haben auch gesagt, sie melden für China das Patent an. Und mir standen die Haare zu Berge. Ich habe gesagt, nee, das Patent müssen wir haben. Und er sagte so ein bisschen aus der Hüfte, nee, das passt schon, wir verstehen uns gut. Naja, und wie es halt so ist, 3 Jahre später war das Verhältnis nicht mehr so gut, weil die Qualität der Produkte so schlecht geworden ist, dass sie hohen Ausschuss hatten. Und dann hat sich herausgestellt, dass die also jeden Pups und jedes Detail geschützt hatten für China, was bedeutet hat, der Mandant konnte nicht einfach zu einem anderen Hersteller gehen, sondern war praktisch verhaftet, bei diesem Hersteller zu bleiben, weil die hätten sich gegen jeden anderen Hersteller, der jetzt beauftragt wird, den hätten die angehen können aus ihren Patenten als Chinese. Hat am Schluss dazu geführt, dass man also noch Geld bezahlt hat, um diese chinesischen Patente zu bekommen. Und das ist so eine Situation, in die will man ganz bestimmt nicht kommen. Also, und die Chinesen sind ja smart, also man muss da auch selber einen Plan haben und kann sich nicht darauf verlassen, dass die Partnerschaft, die heute gut aussieht, morgen auch noch hält. Und gut, ein gewisses Maß Paranoia gehört ja für die Rechtsberatung zum Geschäft dazu. Ja, es geht darum, Risiken zu erkennen und abzumildern. Also die Antwort ist ja, Durchsetzung in China ist möglich, hat ihren Preis und man muss sich überlegen, wie man sich da positioniert. Lieber früher als später. Ja.
Wenn ich aber dein Beispiel jetzt richtig verstanden habe, ist der Fehler ja gar nicht bei der Durchsetzung des Patentes gemacht worden von dem Unternehmer, sondern viel früher.
Absolut.
Weil er die Sachen jetzt lassen wir es als etwas neutraler formulieren, in ausländischer Hand gegeben hat. Ja, Gleiches kann ja auch in anderen Ländern passieren.
Ja.
Und um so etwas zu verhindern, und wir haben jetzt ja das Pferd so ein bisschen von hinten aufgezäumt, vielleicht fangen wir mal vorne an. Wie sieht denn eigentlich nach deinem Wissensstand eine Patentanmeldung, die dann auch wirklich greifend ist, umfassend ist, wie sieht die aus? Sollte ich erstmal klein anfangen in Deutschland und dann auf Europa gehen, dann vielleicht in sicherer Weise vielleicht noch die USA einschließen und zum Schluss China oder asiatische Staaten? Oder wie fange ich dann an?
Also im Prinzip, ja, ich glaube, es ist zunächst mal ganz wichtig, früh mit jemandem zu sprechen, der sich mit Patenten auskennt, weil man dann auch guckt, den Schutzbereich so breit wie möglich zu kriegen oder im Austausch mit dem Amt eben dafür zu sorgen, dass das, was uns zusteht, auch so erteilt wird.
Gerne. Breit heißt aber sowohl in technischer Hinsicht breit, also ein umfassendes technisches Patent, als auch länderbreit, oder?
Nee, ich meinte das tatsächlich im Sinne des Schutzbereiches, also nicht die bis ins Detail durchbuchstabierte Schaltungsimplementierung, sondern davon abstrahiert, was die Schaltung funktional tut zum Beispiel. Oder wenn ich so ein digitales System, stell dir so ein Schlüsselzugangssystem drahtlos beim Auto vor. Ja. Dann redet der Schlüssel mit dem Auto, das Auto funkt irgendwas an einen Server und sagt, ja okay, das Zertifikat kenne ich mache die Tür auf. Und da würde breit bedeuten, nicht nur diesen ganzen Schlauch vom Schlüssel über das Auto zu irgendeinem Server zu beanspruchen, sondern tatsächlich zu sagen, was macht denn jeder einzelne Spieler? Also der Schlüssel schickt ein Telegramm, empfängt irgendeine Antwort, dann passiert irgendwas. Das Auto empfängt irgendwelche Telegramme von einem Schlüssel, prüft die, wie auch immer, sodass ich jeden dieser Spieler einzeln abgebildet habe, darin, wie er oder sie zum Gesamterfolg der Erfindung beiträgt. Weil sonst kann sich der Schlüsselhersteller immer hinstellen und sagen, ja, aber Verletzung passiert doch erst, wenn das Auto daneben steht und mitspielt. Und das will ich verhindern. Also das ist der richtige Schutzbereich, sodass jeder, der an dieser Erfindung Geld verdienen kann oder dazu beiträgt oder Teile dazu liefert, dass ich dem sagen kann, dein Produkt verletzt einen Anspruch in meinem Patent.
Jetzt hat mich meine Zwischenfrage so ein bisschen von der Spur abgebracht. Wir waren ja auf, wie läuft so ein Patent ab, auf Anmeldung Länderebene.
Also wie läuft das? Um das ganz kurz zu sagen, die Patentanwältin schreibt die Anmeldung, der Inhaber, Anmelder prüft, ob es passt. Und da ist es wichtig, dass er sich auch die Mühe macht, die Ansprüche wirklich zu verstehen und zu sagen, ja, das brauche ich oder nee, das ist gar nicht mein Produkt. Dann geht es ans Amt. Dann ist es in Deutschland so, dass man nach 9 Monaten einen Prüfungsbescheid kriegt, der einem zumindest mal so eine erste Einschätzung gibt, wo stehe ich denn. Und danach gibt es noch 2, 3 Prüfungsbescheide, um zu sagen, okay, hier ist ein Patent. Und dann ist es erteilt. Dann kann ich es prinzipiell durchsetzen in Deutschland. Und ich muss mir innerhalb des ersten Jahres überlegen, in welche Länder ich gehen möchte. Ich kann diese Frist auch ein bisschen verlängern auf 31 oder 32 Monate. Und da ist wirklich die Frage, wo produziere ich, wo sind meine Kunden und wo sind vielleicht meine Lieferanten oder wo sitzen meine Konkurrenten. Und danach, wenn ich das weiß, danach richtet sich, welche Länder für mich als Patent oder Länder mit Patentschutz interessant sind. Also wenn man sagt, ich will die ganze Welt haben, das kostet unendlich viel Geld und mag interessant sein für Pharmaunternehmen, aber für, sagen wir mal, Technik im Sinne von irgendwelcher elektronischer Technik, dann würde ich das absolut nicht empfehlen, weil es viel zu teuer ist.
Wenn wir jetzt beim Preis sind, was kostet ein europäisches Patent? Grenzt man das mal so ein bisschen ein?
Also ein europäisches Patent, da hast du über den Weg von der Anmeldung bis zur Erteilung irgendwas zwischen 4.000 und 6.000 Euro an Gebühren ans Amt. Die sind fix, da kann auch keiner was tun. Man muss sagen, das europäische Patent ist auch relativ teuer in dieser Hinsicht, deckt dafür im Gegenzug maximal 27 Länder ab. Das ist nützlich, ist alles okay. Deutschland ist erheblich günstiger, was die Amtsgebühren angeht. Und USA haben ein anderes Modell, dass die Amtsgebühren erst nach der Erteilung anfallen. Dann aber in Höhe von einem einstelligen 1.000 US-Dollar-Betrag. Was aber ganz interessant ist, und das ist vielleicht für die Hörer auch gut zu wissen, Die Kosten des Patentanwalts richten sich nicht nach einem tatsächlichen oder fiktiven Streitwert bei der Patentanmeldung, sondern einfach danach, wie viel Aufwand es ist. Und da gibt es eine Ähnlichkeit zum Unternehmensberater, der sagt, ja, ich mache euch das, kostet mich so und so viel Zeit, deshalb sind es am Schluss x Euro. Das heißt, es lässt sich eigentlich ganz, ganz schön kalkulieren, sodass man weiß, aha, die Anmeldung des Patents kostet mich jetzt 4.000, 5.000 Euro plus die Amtsgebühren. Amtsgebühren in Deutschland sind 550 Euro, mal als grobe Richtung. Und es ist aber nicht so, dass man raten muss, okay, wie viel Geschäft hängt erwarte ich mit diesem Produkt, deswegen ist der Streitwert so und so groß und deswegen ist die Anwaltsgebühr, wie zum Beispiel in der Patentverletzung, so und so hoch. Also das ist ein klarer Unterschied und ich würde immer empfehlen, mit dem Patentanwalt oder der Patentanwältin seines Vertrauens ein Budget zu vereinbaren.
Das ist frei verhandelbar, anders.
Ja, absolut.
Streitwert im normalen juristischen Bereich, wo es immer nach einer Gebührenordnung geht. Also Patentanwälte haben eigentlich keine Gebührenordnung, die haben einen Stundensatz, wenn ich das richtig
verstehe. Ja, die können schon auch für bestimmte Sachen eine Gebührenordnung haben, aber das zentrale Element, wenn du sagst, ich will eine Anmeldung haben, dann kann er dir entweder aus seiner Gebührenordnung oder aus dem Stunden, da ist ein Element eben der Stundensatz, kann er dir sagen, das wird so und so viel kosten. An mein Honorar plus Amtsgebühr. Das ist also typischerweise ziemlich clear-cut.
Okay, und wenn wir dann dabei sind, sind das die gleichen Gebühren, wenn ich über Markenrechte, also Schutzrechte für ein Design zum Beispiel noch spreche oder für ein Logo, was ich gemacht habe?
Auch da würde ich sagen, ist es genau das Gleiche. Da spielt der Streitwert keine Rolle, sondern es ist einfach ein Paket an Dienstleistungen und Beratung, die ich bekomme, die ziemlich klar eingrenzbar ist. Und dann gibt es die Amtsgebühren. Genau, das ist einfach so ein Grundsatz.
Über Schutzrechte jenseits des Patentes sprechen. Also ich habe jetzt ein Logo. Und das finde ich so toll, dass ich sage, das würde ich mir jetzt gerne schützen lassen.
Mhm.
Wie weit greift dann dieser Schutz? Also dann macht einer aus dunkelblau, hellblau und zack, ist mein Schutzrecht wieder weg oder wie?
Ja, gut, also da gibt's, was macht eine Marke? Eine Marke kennzeichnet Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens als von diesem produziert. Und das kann einfach eine Wortmarke sein, zum Beispiel stu.studio. Oder es ist ein Logo, in dem vielleicht auch Wortbestandteile drin sind. Da gibt es jetzt Grundsätze, dass man sagt, die Wortmarke hat immer den größten Schutzbereich, weil da alle Schreibweisen drunter fallen. Und es mag Gründe geben, dass man sagt, nee, ich habe hier... Ich komme hier mit dem Wort nicht klar, weil es gibt auch den Grundsatz, dass bestimmte Begriffe des täglichen Lebens nicht mit Marken besetzt werden dürfen. Also ich darf nicht eine Marke auf Brot kriegen und dann könnte ich ja jeden verklagen, der jetzt Brot verwendet. Ja. Das ist nicht gewollt. Und so gibt es Situationen, wo die Marke alleine Kennzeichnungskraft oder das Wort alleine schutzfähig wäre. Und dann würde ich in der Regel den Schutz der Wortmarke empfehlen. Ist nicht immer möglich und dann bleibt eine Wortbildmarke und hier muss man sich es genau anschauen. Da gibt es also zum Beispiel, wenn sich die Kontrastverhältnisse komplett umkehren, dann würde man sagen, solange das nicht der Fall ist, fällt es noch unter den Schutz der ursprünglichen Marke, auch wenn ich von hellblau zum Beispiel zu einem hellorange wechsle. Ja, wenn sich das Kontrastverhältnis umkehrt, da gibt es diese Malteserkreuzentscheidung, dann sagt man, es führt unter Umständen raus aus dem Markenschutz, aber das kann man jetzt nicht so, das kommt wirklich auf den Einzelfall an. Aber ich kann natürlich Marken schützen. Das Schöne bei Marken ist, anders als Patente, die kann ich verlängern. Ja, die laufen 10 Jahre, dann zahle ich ein Geld und der Markenschutz bleibt bestehen. Und da kann ich natürlich auch...
Patente kann ich verlängern?
Nee, wenn die aus... Also du zahlst zu bestimmten Zeitpunkten immer eine Jahresgebühren oder Verlängerungsgebühren, damit das Patent weiter am Leben bleibt, aber nach 20 Jahren ist Schluss. Also es gibt für so Pharmazeugs noch die Möglichkeit, so ein ergänzendes Schutzzertifikat zu kriegen. Ehrlich gesagt, die haben halt gute Lobbyarbeit gemacht und haben den Gesetzgeber überzeugen können, dass sie benachteiligt sind durch diese langen Zulassungsverfahren. Und der Gesetzgeber hat es geglaubt. Das gelingt aber in sonst keinem anderen Bereich. Das heißt, das Patent endet irgendwann. Jetzt die Auslandsanmeldungen enden ein Jahr später. In den USA kann man noch ein paar Continuations hinterher schicken. Aber wenn die Zeit rum ist, ist sie rum. Und die Laufzeit sind typischerweise 20 Jahre. Maximal.
Okay, jetzt melde ich ein Patent an. Damit lege ich natürlich meine Technik, die ich erfunden habe oder was auch immer ich glaube, erfunden zu haben, lege ich natürlich auch für jedermann offen. Weil alles, was nach meinem Kenntnisstand, alles, was in Patenten veröffentlicht worden ist, ist eben öffentlich.
Kleine Absolut.
Unternehmen, würde ich behaupten, große Unternehmen durchforsten täglich oder wöchentlich Patentschriften, um zu sehen, was jetzt gerade drin ist, was jetzt neu gekommen ist. Böswilligerweise mit dem Hintergedanken, das stellen wir jetzt an Stelle X, Y und Z leicht um. Wir haben eine tolle neue Idee und wissen dann, wie es funktioniert.
Also, ja, du sprichst einen ganz zentralen Bereich an. Also ein Patent ist kein Recht, die Erfindung zu benutzen, sondern andere von der Erfindung auszuschließen. Es ist also ein Verbietungsrecht und eher ein Schwert als irgendein Schild gegen Dritte. Und Teil dieses Deals war schon immer, du kriegst dieses Verbietungsrecht gegen andere. Dafür musst du aber sagen, wie du es machst. Völlig richtig. Und natürlich kann ich Patente beobachten. Es gibt auch Situationen und Industrien, insbesondere wenn die USA relevant ist, die es gerade vermeiden, sich Stand der Technik anzugucken oder sehr gut überlegen, weil es das Risiko gibt, dass man in eine wissentliche Patentverletzung oder eine absichtliche Patentverletzung in den USA kommt und dann ist der Schadensersatz, der eh schon schmerzhaft ist, auf einmal dreimal so hoch. Das am Rande. Ansonsten ist, glaube ich, eine der Schlüsselfragen, will ich der Konkurrenz sagen, wie ich es mache? Oder schadet mir das? Das ist der erste Punkt. Und vielleicht damit verbunden, ist mein Patent so gestrickt, was ich da auf den Weg schicke, dass ich die Verletzung nachweisen kann. Und wenn das nicht gelingt, dann wird auch mein Patent nahezu wertlos, weil ich es nicht durchsetzen kann. Also das ist wirklich eine Abwägung, kann ich es denn nachweisen und wie viel Aufwand ist es? Also kostet es mich 500.000 zu zeigen, dass diese Schaltung in dem Produkt implementiert ist? Da muss ich mich fragen, steckt da so viel Geld dahinter, so viel Geschäft für mich oder für den Verletzer dahinter, dass ich das zurückkriegen kann? Und wenn die Verletzung aber, Entschuldigung, wenn der Nachweis aber nicht gelingt, dann muss ich mir was anderes überlegen. Dann kann ich mir überlegen, das zum Geschäftsgeheimnis zu erklären. Dann kann ich diese Lösung oder die Merkmale dieser Lösung in meinem Produkt verschleiern. Ich könnte Code zum Beispiel durch ein Scramblen, sodass es eben nicht offen liegt, sobald ich die Finger an das Produkt kriege, dass ich sehe, was ist denn da für Code implementiert, sondern es sieht halt aus wie Spaghetti. Und dann muss man sich schon ein bisschen anstrengen, dass man draufkommt, was das ist. Aber es ist fatal, wenn ein Patent gebastelt wird, ohne die Frage, kann ich das, was ich hier beanspruche, nachweisen, ja oder nein. Das ist auch ein Thema, das bei KI-Erfindungen, glaube ich, wirklich zentral ist. Kann ich nachweisen, dass bestimmte Daten über meinen KI-Stack gelaufen sind? Und da kann man sich was überlegen. Man kann zum Beispiel sowas wie eine Signatur einbauen, die ich den Daten ansehe. Aber wenn es nicht gelingt, die Verletzung nachzuweisen, dann ist ein Patent nicht das richtige Punkt. Also dann ist es vielleicht noch zu Marketingzwecken sinnvoll, aber in der Durchsetzbarkeit ist dann das Spiel zu Ende.
Zum Beispiel, ich habe jetzt eine neue auf Magnetresonanz basierende Technik entwickelt oder in der Optik oder Akustik etc., da würde mir das wahrscheinlich leichter fallen als jetzt alleine in der Programmierung.
Also, ja und nein. Der Schlüssel ist tatsächlich Abstraktion von der konkreten Lösung. Also zu gucken, was passiert hier funktional. Und das kann ich beschreiben, das kann ich so auch an Daten irgendwie nachvollziehen. Ja, dass jetzt hier zum Beispiel die Oberwellen aus dem Signal rausgefiltert werden. Ohne dass ich sage, okay, das ist jetzt ein Filter mit dieser oder jener Filtercharakteristik. Aber es braucht und zwar in beiden Domänen gleichermaßen Aufmerksamkeit. Sonst fällt nämlich jemand ein, okay, also wenn ich nur den Hochpass beanspruche oder ein digitales Filter und es geht aber auch analog, solange die Daten einfach reinkommen, dann habe ich meinen Claim zu eng gesteckt, weil eben jemand, der es weiter vorne schon das Filtern macht, noch in der Zeitdomäne oder in der analogen Signaldomäne, der kommt dann an meinem Patent vorbei. Und das ist die Kunst, da nach links und rechts zu denken und zu schauen, wie kann ich diese ganzen Varianten mit abdecken. Und wie könnte ein schlimmer Wettbewerber um diese Lösung, die ich jetzt habe, noch drumherum designen.
Also hier doch mehr der Physiker als der Anwalt?
Ja, also das...
Den Patentantrag stellst...
Das stimmt.
Anträge gehabt, die du nicht verstanden hast?
Oh, gut, das wäre fatal. Also es ist tatsächlich mein Job, diese technische Lösung zu verstehen und zu durchdringen. Und wie passiert das mit Fragen? Jetzt haben wir ein Patentprojekt miteinander gemacht und irgendwann habe ich gesagt, Guido, wie ist es denn mit der und der Größe? Und du kamst nach dem Wochenende zurück und sagst, Mist, mein ganzes Wochenende war ich beschäftigt, das nachzubauen. Und es hat bisher ganz einfach ausgesehen, aber jetzt war da wirklich noch was zu tun. Und das sind und durch diese Fragen, da geht es mir nicht darum, den anderen Arbeit zu machen oder zu zeigen, ah, ich habe es jetzt auch verstanden, sondern oder ich weiß es noch besser, sondern dahin zu kommen, zu sagen, so, jetzt habe ich das Ding verstanden, weil erst dann kannst du abstrahieren. Und du hast es ja mal so, und das ist meiner Meinung nach eine ganz entscheidende Qualität, die ich als Patentanwalt haben muss. Da darf ich auch nicht davon ausgehen, dass ich schon alles verstehe, sondern ich muss mich vergewissern, dass meine Gedanken passen. Und das ist ganz oft so ein Frage-Antwort-Spiel mit dem Mandanten, mit dem Erfinder, auch um das Konzept, das vielleicht der Erfinder im Kopf hat, zu sagen, da ist aber doch noch mehr drin. Schau mal, das geht doch in anderen Use Cases, Neudeutsch, ist es doch auch nützlich oder ist es nicht relevant und wenn ja, warum? Also dieses Spiel ist ganz zentral und du hast ja mal so launig gesagt, naja, müsste dann denn nicht jeder Physiker oder jeder Patentanwalt Physiker sein? Da kommt es eben tatsächlich an drauf, in welchem Gebiet der Technik ganz allgemein diese Erfindung liegt. Und dann muss man sich jemanden suchen, der das versteht. Und wenn man das Gefühl hat, der versteht es nicht, dann kann man noch versuchen, es zu erklären. Und dann sollte der es aber in ein oder zwei Runden auch verstanden haben. Und wenn der es aber nicht versteht, dann sieht es nicht so gut aus für die Patentanmeldung. Und das ist...
Brechen wir mal einmal runter. Der Podcast hat ja ein Thema, 97% KMU. Wie siehst du denn Patentanmeldungen für kleine und mittlere Unternehmen? Also gehen wir jetzt mal weg von den großen Konzernen, die das relativ häufig noch machen, Automobilindustrie ganz vorne, Chemie, all diese, sondern kleinere Unternehmen, die einfach eine gute Idee haben. Wie können die überhaupt prüfen, ob die Idee jetzt mal patentfähig ist für ihr Unternehmen? Und mal den ersten Schritt, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da eine Hemmschwelle ist bei den KMUs und dass man eben oftmals auch sagt, ah komm, lass mal, das ist zu kompliziert, das ist zu teuer und ja, wir machen das
auch. Also ich hab tatsächlich beides gesehen. Ich hab KMUs gesehen im Telekommunikationsbereich, die wirklich alles links, rechts, oben und unten angemeldet haben. und die dann auch tatsächlich einen Exit hatten an irgendjemand, der sie geschluckt hat. Also es gibt Bereiche, wo du ohne Patente nicht klarkommst. Ich würde sagen, wenn ich jetzt an ein cleveres Maschinenbau, kleines Spezialmaschinenbauunternehmen denke, dann sieht man da auch in ihren Kernkompetenzen, haben die ab einer bestimmten Größe tatsächlich auch ein Patentportfolio, vielleicht keine eigene Patentabteilung. Und es kommt aber wieder zurück zu der Frage, kann ich das, was in meinem Patent beansprucht ist, beim Verletzer nachweisen? Und dann dient dieses Patent eben ganz verschiedenen Zwecken. Es hält mir Wettbewerber auf Abstand, es ermöglicht aber vielleicht auch Partnerschaften, weil es könnte sich herausstellen, dass ein Mitbewerber in Deutschland, man kennt sich, mein Patent verletzt. Und wenn man, und dann natürlich könnte man dann sagen, okay, muss ich sofort verklagen, aber vielleicht ist es da sogar interessanter zu gucken, könnte sich da nicht eine Kooperation ergeben, die uns beiden was bringt, weil unsere Produkte in bestimmten Bereichen komplementär sind und weil es schöner wäre, diesen Markt zu zweit zu bedienen, als ihn einem chinesischen Wettbewerber zu überlassen. Und drittens hast du die Chance, dass Leute mit dir reden, die ohne Patent dich einfach ignorieren würden. Also ja, das bringt auch kleinen Unternehmen was, aber sie müssen treffen. Und das ist für ein kleines Unternehmen wahrscheinlich genauso schwierig wie für einen großen Spieler, wenn nicht vielleicht sogar noch ein bisschen schwieriger, weil die Erfahrung im Patentspiel nicht so vorhanden ist. Da geht es darum, den richtigen Berater zu haben, der nicht nur seinen Cashflow optimiert, sondern wirklich auch guckt, was ist die richtige Strategie für dich. Und der vielleicht auch sagt, nee Leute, also einen Kronleuchter als Seismografen melde ich dir nicht an zum Patent. Ja, selbst wenn du mir 5.000 Euro dafür zahlst. Oder ich muss zumindest klar sagen, das wird nichts bringen.
Wenn ich das jetzt so zwischen den Zeilen gelesen habe, ist ja Patentdurchsetzung nicht nur immer Streit, sondern eben auch zu schauen, wie man ein Patent veräußert. Das geht für mich auch in Richtung Lizenzierung. Das würde aber jetzt in diesem Podcast zu weit führen, weil wir sind auch an einem gewissen Zeitlimit angekommen. Ich denke, Lizenzierung und gute Verhandlungen im Patentrecht sollten wir mal in einem separaten Podcast mit dir nochmal besprechen. Das wird sicherlich auch ganz interessant. Ich habe mein Patent und mache nicht nur selber Geld, sondern lass es auch arbeiten.
Ja, sehr gerne.
Das nächste Mal. Für mich die Abschlussfrage: Für welches Unternehmen würdest du gerne mal arbeiten, wo du sagst, da hätte ich so richtig Bock drauf, ohne jetzt Werbung zu machen, du kannst das auch in die Branche hineinziehen, wo du sagst, Mensch, das finde ich super spannend und interessant.
Also ich habe, Also ich habe immer schon ein Herz für Medizin und Medizintechnik. Ich hätte total Lust, ein Medizintechnikunternehmen, gerne auch ein kleineres, innovatives, da zu unterstützen, dass sie die relevanten Patente haben.
Okay, cool, dann belassen wir das erstmal dabei. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Dr. Christian Kegler als Patentanwalt und Physiker. Die nächste Folge von 97% KMU wird in etwa in 3 Wochen aufgezeichnet mit in dem Fall auch, nein, kein Kollege von dir, sondern Dr. Markus Nibudek. Hat nichts mit Patenten, hat nichts mit Physik zu tun, sondern wird den Fachbereich digitale Transformation ein bisschen beleuchten aus seiner Sicht. Hat lange in der Finanzbranche gearbeitet und da freue ich mich auch drauf. Aber jetzt erstmal herzlichen Dank dir, Chris, und vielleicht bis zu einem weiteren Podcast.
Ja, danke. Thank you for having me. Tschüss, Chris.
Das war 97% der KMU-Podcast mit Guido Reusch. Für weitere Folgen der Podcast-Reihe abonniert unseren Kanal. Habt ihr Anregungen, Anmerkungen oder wollt ihr selber mal zu Gast im Podcast sein? Schreibt uns unter guidoreusch@gmail.com.